Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Asta Pavon im Studio. Schönen guten Abend. Es sei unverantwortlich, die AthletInnen nach China zu den Olympischen Winterspielen zu schicken. Auf diese Kritik, die Alpindirektor Wolfgang Mayer auch bei uns gestern im Programm äußerte, hat der Deutsche Skiverband mit Präsident Franz Steinle heute reagiert. Wie, das ist gleich hier zu hören, ebenso wie das Interview dazu mit Dirk Schimmelpfennig, der als Chef de Mission das deutsche Olympiateam begleiten wird. Daneben gibt es natürlich viel Wintersport und die Fußball-Bundesliga. Aktuell führt da der VfL Bochum gegen den VfL Wolfsburg seit der 65. Minute mit 1:0. Miloš Pantovic hat Bochum hier in Führung geschossen. Und dann steht am Anfang dieser Sendung die Frage, wie es nachher mit Tennisstar Novak Djokovic vor Gericht weitergeht. Im australischen Melbourne ist der neue Tag bereits angebrochen. Es ist Montagmorgen, kurz nach 5 Uhr früh, und in wenigen Stunden wird ein Gericht dort womöglich entscheiden, ob Novak Djokovic, der 20-malige Grand-Slam-Tennissieger in Melbourne, bleiben und die Australian Open spielen darf oder wieder abreisen muss. Djokovic war ja die Einreise am Flughafen verweigert worden. Er konnte aus Sicht der Behörden nicht die nötigen Dokumente für eine medizinische Ausnahmegenehmigung vorlegen, um auch ohne Corona-Impfung einreisen zu dürfen. Seitdem hält er sich in einem Hotel für Ausreisepflichtige auf. Aus den Gerichtsdokumenten geht allerdings hervor, dass Djokovic Mitte Dezember zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden sein soll und deshalb wohl auch eine Ausnahmegenehmigung zur Einreise vom medizinischen Chef des australischen Tennisverbands erhalten habe. Unklar ist, warum Djokovic diese Erkrankung nicht wie die erste auch öffentlich gemacht hat und warum er rund um die Zeit des positiven PCR-Tests diverse PR-Termine stets ohne Maske absolvierte. Zudem mussten eigentlich die Ausnahmegenehmigungsanträge bis zum 10. Dezember schon vorgelegen haben. Da gibt es also viele Ungereimtheiten und deswegen bin ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Australien verbunden. Guten Morgen, Andreas Stummer.
Guten Morgen.
Vom Showdown ist hier in den Medien die Rede. Wie reagieren denn die Australier auf die Klage Djokovics auf Einreise?
Den Australiern geht es wirklich nicht um den Impfstatus von Novak Djokovic, sondern eigentlich ums Prinzip. Australien war abgeschottet, saß fast 2 Jahre lang, immer wieder über Monate im Lockdown. Zehntausende Australier konnten nicht ins eigene Land zurückkommen und saßen im Ausland fest. Für sie gab es keine Gremien, die über Ausnahmen zur Einreise beraten haben, wie jetzt bei Novak Djokovic. Warum sollten Tennisprofis mehr gelten als die eigenen Bürger? Und vor allen Dingen sagt man sich, warum muss er auf Konfrontation gehen? Schon gar nicht in Melbourne, wo Djokovic die letzten Jahre so erfolgreich war. Er hätte auch erklären können, mein Management hat sich vorab nicht ausreichend über die Regelungen informiert. Ich bitte höflich, die Sache noch mit den Behörden klären zu dürfen. Und ich möchte vor allen Dingen allen Australiern versichern, dass ich niemanden provozieren oder verletzen wollte. Das wäre allemal besser, als in Serbien australische Diplomaten einzubestellen oder sich selbst als Gefangener zu bezeichnen und von seinem Vater als gekreuzigten Jesus hochstilisieren zu lassen.
Diese Angelegenheit wird ja insgesamt von mehreren Seiten politisiert. Wer instrumentalisiert denn dabei wen, mit welcher Intention?
Ja, das ist immer das Gleiche bei Sport und Politik. Das geht nie gut zusammen. Immer ist der andere schuld. Und in diesem Fall ist das nicht anders. Auf serbischer Seite ist Djokovic ein Nationalheld, dem man Unrecht tut. Die Regierung sagt, wir stehen wie ein Mann hinter Djokovic. Damit will man natürlich innenpolitisch punkten. Nationalstolz zieht da immer. Also zeigt man mit dem Finger auf das böse Australien. So weit, so vorhersehbar. Und Australiens Premier Scott Morrison, der will hart bleiben. Keine Impfung, keine Einreise, kein Turnier. Regeln sollten für alle gelten, hat er gesagt. Aber Morrison will auch in 4 Monaten wiedergewählt werden. Trotz seiner Null-Covid-Strategie mit ewig Lockdowns, die er letztendlich ja aufgeben musste. Australiern, die fast 2 Jahre lang nicht heimkommen konnten, weil die Regierung nicht für ausreichend Quarantänebecken gesorgt hat. Trotz Omikron, das jetzt durchs Land rauscht, sollte Djokovic per Gerichtsbeschluss doch einreisen dürfen, dann wäre das natürlich eine Riesen-Ohrfeige für Morrison und wäre hochnotpeinlich.
Wie beurteilen Sie denn das Verhältnis von Novak Djokovic überhaupt zum australischen Publikum?
Ich glaube, ehrlich gesagt, noch mehr als den Grand-Slam-Rekord zu haben, möchte Djokovic eines, und das ist die Anerkennung des Publikums. Ich habe ihn selbst oft live in Melbourne spielen gesehen. Djokovic möchte zwar das Turnier gewinnen, jedes Mal, wenn er antritt, aber er möchte noch mehr die Herzen der Zuschauer gewinnen. Und das um jeden Preis. Das Problem, das er allerdings hat, die Publikumslieblinge dort sind Spieler wie Rafael Nadal oder Roger Federer. Echte Sportsmänner, die nicht Schieds- oder Linienrichter anmaulen, wie es Djokovic oft macht, die nicht ihre Schläge auf dem Platz kurz und klein hauen, wie es Djokovic oft macht, oder wie er auch schon mal in die Zuschauer wirft. In Melbourne wird auch lieber der Qualifikant, der in Runde 1 gegen Djokovic antreten muss, angefeuert und nicht der Weltranglisten-Erste. Und ich glaube wirklich, das nagt an Djokovic. Er ist besessen davon, bewundert und vor allem gemocht zu werden. Aber mehr als den Respekt für einen Sieger bekommt er in Melbourne nicht. Da helfen auch die aufgesetzten Kusshändchen nicht, die Djokovic nach jedem Sieg immer in die Menge wirft.
Aber was käme denn dann auf alle Beteiligten zu, wenn Djokovic jetzt wirklich das erste Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres nach all diesen Turbulenzen spielen dürfte?
Also da würde ich mal sagen, bitte anschnallen. Also falls er spielen darf, dann werden ihn die serbischen Fans noch fanatischer unterstützen, wie das es sonst schon tun. Für sie zählt wirklich nur, dass Djokovic immer gewinnt, egal wie. Die Australier ist eine komplett andere Geschichte. Sie lieben ihren Sport und ihre Australian Open. Sie sind ein faires Publikum, sportverständig. Und wenn nicht gerade ein Australier spielt, dann sind sie auch stramm unparteiisch, bis sie es nicht mehr sind. Also Arroganz oder Überheblichkeit kommen überhaupt nicht gut an. Wer sich unsportlich aufführt, ob jetzt auf dem Platz oder im Umfeld, der wird in der Regel rapzap zurechtgestutzt. Also sollte Djokovic antreten, dann könnte das Turnier ziemlich unangenehm für ihn werden. Ausbuhen beim Aufwärmen, beim Training, vor dem Hotel, wo immer er auftaucht. Nicht unbedingt während des Spiels, da gibt es schon eine Etikette, da gibt es dann vielleicht Applaus bei verschlagenen Bällen, Unruhe beim Seitenwechsel oder Anfeuerung für den Gegner, das volle Programm. Oder wie es ein Tennis-Fan in Melbourne gesagt hat, der Spieler, der Novak Djokovic, falls er antreten darf, aus dem Turnier wirft, der hat sein Leben lang Freibier in Australien.
Denken Sie, dass es dazu kommt oder welche Prognose für die Entscheidung im Laufe des Tages geben Sie ab?
Es ist schwer zu sagen. Also egal, wie diese Geschichte ausgeht, ich denke, es gibt nur Verlierer. Entweder haben die australischen Behörden schlampig gearbeitet, ihn vielleicht mit falschen Zusagen nach Melbourne gelockt oder der australische Tennisverband hat seine Kompetenzen überschritten. Premier Scott Morrison hat den harten Hund markiert. Die Regeln sind Regeln. Sollte Djokovic spielen dürfen, wäre das für die Regierung wirklich peinlich. Hat er aber vielleicht falsche Angaben gemacht und muss er nach Hause fahren, dann ist Djokovics Ruf erstmal ramponiert. Denn das hätte er schon längst machen können. Schon allein aus Respekt vor allen Australiern, die fast 2 Jahre lang nicht heimkommen konnten oder die in Australien in ewig langen Lockdowns gesessen sind. Djokovic aber hat den Gerichtsweg gewählt und plötzlich ist sein Start bei einem Tennisturnier ein Politikum. In Serbien wird mit dem Säbel gerasselt, sein eigener Vater vergleicht ihn mit Jesus am Kreuz. Blamabler geht's dann irgendwo nicht mehr und das gilt dann wohl für alle Beteiligten.
Andreas Stummer war das, live zugeschaltet aus Australien mit ein paar kleinen Aussetzern in der Leitung. Das bitten wir zu entschuldigen, wenige Stunden vor dem Gerichtsentscheid im Fall Novak Djokovic. Der Rückrundenstart in die Fußball-Bundesliga ist dem 1. FC Köln richtig gut gelungen. Der deutliche Sieg in der Hauptstadt heute lässt die Rheinländer schon von Spielen in Europa träumen. Das geht ja ganz schön schnell hier in Köln. Hertha BSC gegen den 1. FC mit Lars Becker.
Beim überzeugenden und verdienten 3:1 Auswärtssieg vor 3000 zugelassenen Zuschauern im Olympiastadion haben FC-Coach Steffen Baumgart bei seinem Team viele Aspekte gefallen.
Dass vieles umgesetzt wurde von dem, wie wir uns das vorgestellt haben und dass die Jungs marschieren. Trotzdem muss man sagen, ich konnte der erste Halbzeit, den Marvin bei 0-0 hält, dass es gar nicht erst in eine schwierige Situation kommt.
Nach Schwäbes Glanztat gegen Mauli, da sorgten Modest wie so oft per Kopf mit seinem 12. Saisontreffer und der Ex-Hertaner Duda mit einem nicht unhaltbaren 16-Meter-Volley-Schuss für die 2:0 Pausenführung der Kölner. Hertha kam durch einen eigentlich als Flanke gedachten, aber dann direkt verwandelten Freistoß von Darida zum 1:2. Mehr war aber nicht. Das Team von Taifun Korkut war offensiv insgesamt viel zu harmlos.
Wir hätten heute einiges mehr rausholen können, vor allem in den ersten Minuten. Also heute war es nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Und jetzt geht es darum, dass wir hart weiterarbeiten, um es nächste Woche besser zu machen.
Erst in der Nachspielzeit stellte Köln den Sieg endgültig sicher. Der eingewechselte Thielmann nutzte einen Fehler zum 3:1 Endstand. Köln ist jetzt Tabellensechster. Hertha kommt nicht aus der Abstiegszone raus.
Und bleibt auf Tabellenrang 14. Im italienischen Fußball gibt es derzeit nur ein erklärtes Ziel, die Meisterschaft durchzuziehen um jeden Preis und der Corona-Pandemie zum Trotz. Dabei hat Omikron auch die Serie A bereits fest im Griff. 96 positive Fälle, ausgefallene Spiele bereits letzten Donnerstag, weitere Ausfälle und Absagen drohen. Und dann sind auch noch die Regularien von verschiedenen Gesundheitsämtern in unterschiedlichen Provinzen sogar teils widersprüchlich. Tom Ustroff berichtet aus Italien.
Boostern, boostern, boostern. Das ist inzwischen die Hoffnung der Serie A, um die Saison überhaupt noch durchziehen zu können. Giuseppe Marotta, Generaldirektor vom Meister Inter Mailand, preschte schon einmal vor.
Ich denke, im Bereich des Sports sollte die dritte Impfdosis zur Pflicht werden. Sie minimiert das Risiko, an Covid zu erkranken und irreparable Folgen davon zu tragen. Die Ärzte sagen, das Risiko beim Impfen ist minimal. Man muss dann auch nicht in die Quarantäne, wie im Falle von heute.
Marotta bezog sich auf den chaotischen 20. Spieltag. 4 der 10 Partien am Donnerstag sind ausgefallen. Die lokalen Gesundheitsämter haben dem FC Turin und Udinese ihre Auswärtsreisen nach Bergamo und Florenz untersagt. In Salerno und Bologna durften auch die jeweiligen Heimmannschaften nicht spielen. Dies führte zu teils absurden Szenen. Inter etwa reiste nach Bologna. Die Nerazzurri fuhren auch ins Stadion. Gegner Bologna kam aber nicht. Wegen 8 infizierter Spieler verhängte das Gesundheitsamt eine Quarantäne. Laut Richtlinien des Ligaverbands hätte Bologna dennoch spielen müssen. Denn bei 13 gesunden Spielern, darunter ein Torwart, muss ein Match durchgeführt werden. Der Kader darf dann mit Nachwuchskräften aufgefüllt werden. Bei Bolognas Trainer Sinisa Mihajlovic löste dieses Szenario vor allem Galgenhumor aus.
In den letzten Tagen bin ich zum bestbezahlten Trainer der Welt geworden. Denn ich trainiere den Nachwuchs und verdiene dabei jede Menge Geld.
Aber die Regeln sind so und der Verband hält daran fest. Eine Videokonferenz am Donnerstag hat das noch einmal bestätigt. Ziel ist, die Meisterschaft durchzuziehen, komme, was da wolle. Deshalb geht König Fußball auch auf maximale Konfrontation zur Regierung. Der Verband fordert Sonderrechte. Inter Mailands Manager Marotta begründet das so.
Es herrscht ein Zustand der großen Konfusion. Wir sind mit einer Politik der verschiedenen Gesundheitsämter der verschiedenen Provinzen konfrontiert, die unabhängig voneinander entscheiden. Das führt dazu, dass Verona nach La Spezia fährt, um da zu spielen. La Spezia hat 11 positive Spieler, während andere Teams mit weniger positiven Fällen gestoppt wurden.
Marotta fordert deshalb eine Entmachtung der Gesundheitsämter.
Was heute fehlt, ist Klarheit, eine einheitliche Linie zwischen dem Sport und dem Gesundheitsministerium. Beide Institutionen müssen entscheiden, welches Protokoll umgesetzt werden soll. Ich würde die Entscheidungsmacht der Gesundheitsämter limitieren.
Die Sportpolitik reagierte gehorsam. Sportstaatssekretärin Valentina Vezzali versprach eilfertig eine gemeinsame Regie für den Sport und forderte einheitliches Handeln aller Gesundheitsämter. Letzteres fällt allerdings nicht in ihren Fachbereich. Ein Treffen von Sportministerium, Gesundheitsministerium und Ministerium der Regionen mit Vertretern des Fußballs ist erst für kommenden Mittwoch angesetzt. Für den 21. Spieltag am Wochenende drohen schon jetzt mindestens 3 Spielausfälle. Anreisen müssen die Teams, die nicht in Quarantäne sind, laut aktuellem Regelwerk selbst dann, wenn der Gegner Corona-bedingt nicht antreten kann. Dies führt zu Frust, etwa bei Andrea Cardinaletti, Vizepräsident von Venedig, angesichts des Aufsteigerduells mit Salernitana.
Diese Auswärtsfahrt hat uns ökonomisch belastet und auch Risiken ausgesetzt. Gern hätten wir unsere Spieler in der Hygieneblase gelassen, die wir kreiert haben, um das Covid-Protokoll zu respektieren. Dann hätten wir weniger riskiert und weniger Geld ausgegeben.
Cardinaletti geht von etwa 50.000 Euro Kosten für den Auswärtstrip aus. Gut möglich, dass er Entschädigung vom Ligaverband fordert. Ein neues Feld im komplexen Pandemiespiel. Eine weitere absurde Episode betraf das Spitzenspiel Juventus-Turin gegen den SSC Neapel. Neapel schickte 3 Spieler auf den Platz, die nach dem am 30. Dezember verabschiedeten Covid-Regularium in Quarantäne gemusst hätten. Das neue Reglement gilt aber erst ab 10. Januar. Formal war Neapel also im Recht. Abhilfe verspricht tatsächlich nur die Pflicht zum Boostern. 3-fach Geimpfte müssen laut aktuellem Regelwerk der Regierung nicht in Quarantäne, selbst bei direktem Kontakt zu Infizierten.
Soweit der Beitrag von Tom Mustroff über die italienische Serie A, die ächzt unter den steigenden Corona-Zahlen und kündigt Maßnahmen an ab dem 16. Januar. Bei den Begegnungen sind dann nur noch 5.000 Zuschauer erlaubt, Gästefans gar nicht mehr zugelassen. Die Regelung gilt zunächst für 2 Spieltage. Dichtes Schneetreiben in Oberhof, das waren keine einfachen Bedingungen für die Biathleten beim Weltcup. Aber dennoch lässt sich sagen, die Formkurve des deutschen Teams steigt langsam aber stetig an bei den aktuellen Verfolgungsrennen. ARD-Reporter Thomas Kunze hat die beobachtet und bilanziert nach diesen Heimrennen. Olympia kann langsam kommen, die Erfolgskurve zeigt nach oben, zumindest teilweise.
Was die Männer betrifft, würde ich sagen, der Weg ist ganz gut. Der Weg führt bergauf, vor allen Dingen bei Erik Lesser, Roman Rees und auch Johannes Kühn hat es gezeigt im Sprint. 4. Platz für ihn im Sprint, Roman Rees 5., dann in der Verfolgung Lesser 8., Rees 6., Kontakt zur Spitze, 1 oder 2 Trefferchen mehr und es hätte sogar zum Podest gereicht. Das ist in Ordnung, was die Männer da so zeigen. Bei den Frauen habe ich ganz große Sorgen. Vanessa Vogt, die 24-Jährige, das Küken im Team, die stabilste, 2x12. In den Tagen von Oberhof mit ihren guten Schießleistungen auf der Strecke kann sie noch nicht mit den Besten mithalten. Da haben wir eigentlich Denise Herrmann erwartet nach ihrer Vorbereitung in der Höhe. Sie kam überhaupt nicht zurecht. schlecht. Heute 41. in der Verfolgung mit 8 Strafrunden. Also die ist einen guten Kilometer mehr gelaufen als alle anderen. Das ist schon dramatisch. Wir warten auf die Rückkehr von Franziska Preuß, die ihren ledierten Knöchel noch in Ruhpolding in der Heimat auskuriert. Und die Zeit wird langsam eng Richtung Peking, denn in einem Monat geht's los.
Die Konkurrenz dominieren ja die Nationen aus Frankreich und Norwegen, sowohl bei den Männern wie auch bei den Frauen. Wer oder was könnte diese Dominanz ins Wackeln bringen?
Das müssten dann schon kleine Wunder sein, olympische Wunder aus deutscher Sicht. Die Deutschen und diese Platzierungen spiegeln genau das wider, was der Leistungsstand aktuell gerade tatsächlich ist. Vielleicht klappt es mit dem Formaufbau, was den läuferischen Bereich anbelangt, in den nächsten 4 Wochen noch ein bisschen besser. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so eine Kehrtwende erleben, dass plötzlich die Top-Athletinnen aus Norwegen oder die schnellen Franzosen bei den Männern, dass die plötzlich aus eigener Kraft geschlagen werden können. Aus deutscher Sicht, das wird nicht passieren.
Sie haben es gerade schon angedeutet, jetzt nach Oberhof kommt in 4 Tagen bereits der 2. deutsche Heimweltcup, dann in Ruhpolding. Was hören Sie denn? Könnte Franziska Preuß nach ihrer Verletzung dann wieder mit dabei sein?
Ja, wir haben jetzt mehrfach nachgefragt. Wir hören gar nichts. Es ist halt schmerzhaft mit diesem Knöchel, der wohl immer noch auch leicht angeschwollen ist, in diesen Langlauf-Ski-Schuh reinzusteigen und bei den Belastungen, die man dann eben auch hat, gerade bei Anstiegen oder wenn man dann in Abfahrten ein bisschen tieferes Geläuf kommt, ausgleichen muss, ist das natürlich eine große Schwierigkeit. Man kann da auch kein Risiko eingehen. Sie haben es noch offen gelassen, die Trainer und Mediziner, wie es für Ruhpolding aussieht. Was wir ziemlich genau wissen, ist, dass sie bei diesem vorolympischen Weltcup in der Höhe von Antolz, wo sich die deutsche Mannschaft auch vorbereiten wird, also in 14 Tagen in Südtirol, dass sie da auf jeden Fall an den Start gehen wird.
Und wie sieht Ihre Prognose für die Zuschauer aus? In Oberhof waren ja jetzt wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen. Wie könnten die Aussichten in Ruhpolding sein?
Also nach den neuesten Meldungen, die wir gestern gehört haben aus der Staatskanzlei, wird es keine Zuschauer geben in Ruhpolding. Es gab ja die Meldung mit einem verringerten Aufkommen von 25%, aber nach meiner Kenntnis ist das vom Tisch. Aber in diesen Tagen weiß man ja nicht so ganz genau, wann und wie irgendeine Konferenz was Neues beschließt. Aber so wie es momentan aussieht, und das haben wir ja auch beim Fußball gesehen, gibt es bei sportlichen Großveranstaltungen keine Fans im Stadion.
ARD-Reporter Thomas Kunze war das vom Biathlon-Weltcup in Oberhof. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen und am Rande dieses Weltcups, da hat der Präsident des Deutschen Skiverbandes Franz Steinle auf die Olympiakritik reagiert, die Alpindirektor Wolfgang Mayer auch bei uns im Programm gestern ausführlich geäußert hatte. Mayer hält die anstehende Reise der AthletInnen nach China für nicht verantwortungsvoll. Er befürchtet Willkür und Manipulation bei der Auswertung von Corona-Tests, vermisst verlässliche Teststrategien und fühlt sich auch noch vom Internationalen Olympischen Komitee im Stich gelassen. Dass Mayer da die Reise nach China zu den Spielen als unverantwortlich einstuft, das kann DSV-Präsident Steine nachvollziehen.
Ich bin jetzt auch kein Mediziner, aber es sind sehr viele Fragen, die sich jetzt auftun. Haben wir am Ende dann Chancengleichheit, gibt es Leute, die nicht starten dürfen und ähnliche Dinge mehr. Dass ihn diese Sorgen natürlich umtreiben und er diese Sorgen auch äußert, ist in Ordnung.
Aber inhaltlich geht Steinle bei einem Teil der erhobenen Befürchtungen Mayers doch nicht mit.
Andererseits glauben wir schon, dass das IOC und insbesondere die Organisation vor Ort in China in Zusammenarbeit mit den medizinischen Beratern, mit der WHO und ähnliche Dinge diese Problematik erkannt haben. Insbesondere was Schwellenwerte anbelangt und ähnliche Dinge mehr. Und wir insofern von Chancengleichheit am Ende des Tages ausgehen können, was man sicher nicht oder keine Anhaltspunkte dafür hat, dass irgendwelche Missbrauchsvorwürfe heutzutage schon da sind.
Auch Biathlet Erik Lesser kann sich Manipulationen bei PCR-Tests zugunsten chinesischer Athletinnen und Athleten nicht vorstellen. Zumindest nicht im Biathlon.
In unserer Sportart, glaube ich, sind zu viele Sportler vor den Chinesen, als dass es sich wirklich lohnen sollte, PCR-Tests von negativ in positiv umzuwandeln.
Und trotzdem, Mayers Forderung nach standardisierten Testwerten, letztlich nach Sicherheit und Transparenz und seine Kritik an der fehlenden Linie des IOC, all das kommt schon auch an, zum Beispiel bei Benedikt Doll.
Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, dass das angesprochen wird. Ich glaube, da wird die nächsten Tage noch einiges geregelt werden, die einige Forderungen ans IOC gehen, was umgesetzt werden muss. Und ich denke, wir können dann, wenn wir rübergehen, schon auch sichere Spiele haben.
Keine 4 Wochen mehr, dann geht's los in Peking. Immerhin noch ein bisschen Zeit, um wichtige Dinge zu klären. Denn deutsche Athletinnen und Athleten wenden sich mit ihren Sorgen und Ängsten schon an den DSV und Präsident Franz Steinle.
Es gibt natürlich Rahmenbedingungen und Aussagen, was diese Quarantänezeiten, was diese Dinge anbelangt. Und an uns liegt es natürlich zusammen mit den Medizinern, dies klar und eindeutig mit den Athleten zu kommunizieren und zu klären und auf eventuelle Rückfragen Antworten geben zu können.
DSV-Präsident Ministerpräsident Franz Steinle war das im Beitrag von Philipp Weiskirch. Antworten auf die vielen noch offenen Fragen, die gerade angesprochen wurden, die muss sicherlich auch Dirk Schimmelpfennig derzeit finden und geben. Er wird für den Deutschen Olympischen Sportbund DOSB der Chef de Mission in Peking sein, also die Kontaktperson für das IOC und das Organisationskomitee vor Ort. Und er ist damit natürlich auch der verantwortliche Ansprechpartner für AthletInnen, Trainer und Offizielle seines Landes. Auf meine Frage, wie ernst er die Sorgen und Bedenken nimmt, die Alpindirektor Meyer stellvertretend für viele andere geäußert hat, antwortete Dirk Schimmelpfennig:
Wir nehmen die Bedenken natürlich sehr ernst und haben auch Verständnis für die Skepsis, weil es auch für die Wintersportler und für Wolfgang Meyer die ersten Olympischen Spiele sind unter Corona-Bedingungen. Und da wissen die Beteiligten natürlich nicht so richtig, was sie in Peking erwartet. Für uns ist der Vorteil, dass wir das aus Tokio schon kennen und von daher auch die Abläufe. Und von daher sind wir etwas sicherer in unserer Erwartung. Aber wir können das gut verstehen, dass hier durchaus Bedenken bestehen.
Wie stellen Sie denn sicher beispielsweise, dass Corona-Testergebnisse nicht manipuliert werden und Athleten oder Athletinnen x-beliebig aus dem Verkehr gezogen werden?
Ja, zunächst mal ist es ja so, wenn es so wäre, muss man ja heute sagen, ist es eine Spekulation. Das IOC hat uns eben auch deutlich erklärt, dass es wie in Tokio eine internationale Expertengruppe ist, ein Medical Panel. Dieses Gremium entscheidet dann eben auch in den Grenzfällen. Dieses Gremium, auch ein gemischt besetztes, also immer auch neben den Chinesen mit internationaler Beteiligung, entscheidet dann auch über die Abläufe im Covid-Fall, über die Abläufe im Close-Contact-Fall. Und hier sind eben auch die Prinzipien, die wir aus Tokio kennen, auch die, die in Peking Anwendung finden.
Nichtsdestotrotz gibt es ja die Kritik, die beispielsweise Rodel-Olympiasieger Tobias Ahlt auch geäußert hat. Er wurde ja fälschlicherweise beim Weltcup in China in Yanjing im November positiv getestet. Es folgten 2 Tage Quarantäne ohne Training, dafür mit großer psychischer Belastung. Also die Erfahrungswerte, die Wintersportler schon gemacht haben, sprechen eine andere Sprache.
Deshalb habe ich auch gesagt, haben wir für die Bedenken und für die Skepsis durchaus Verständnis, weil das die Erfahrungen aus den Olympiatests waren. Und genau deshalb sind wir ja auch beim IOC und bei POCOG vorstellig geworden. Und deshalb hat man auch genau an dieser Stelle nachkorrigiert. Also die Bedingungen, die Quarantänehotels, wo man uns jetzt in der letzten Woche noch in einem IOC-Call mitgeteilt hat, dass es 3-4-Sterne-Qualität ist. Das Prozedere mit den täglichen Tests dann auch in der Quarantäne und der Möglichkeit ohne Symptome nach 2 negativen Tests innerhalb von 24 Stunden wieder aus der Quarantäne in eine Closed-Contact-Rolle zu kommen, sind Prinzipien, die aufgrund der Erfahrung, der schlechten Erfahrung in der Testphase jetzt eben auch schon zu Veränderungen geführt haben im Hinblick auf die Olympischen Spiele.
Das heißt also, das sind neue, klare Absprachen. Sie haben aus der Vergangenheit und den Erfahrungen gelernt. Ab welchem CT-Wert ist denn demnach ein Corona-Test als positiv oder negativ zu bewerten? Das ist ja auch noch eine Frage, um die sich viel Unsicherheit dreht.
Das ist auch wie in Tokio, also die Vorgaben sind die Vorgaben des Gesundheitsministeriums. Und hier ist es so, dass bei den Chinesen ein hoher CT-Wert noch zur Gültigkeit kommt. Und wir hoffen eben auch hier, wir sind ja auch vertreten in der medizinischen Kommission, dass wir vielleicht hier noch in den letzten Wochen was bewegen können, sodass der CT-Wert eben auch ein bisschen niedriger angesetzt wird. Bei den Chinesen ist er sehr hoch, da geht er an die 40 ran. Bei uns gehen wir bekanntermaßen schon bei einem 30er-Wert aufgrund unserer Erfahrung etwas anders damit um. Aber die chinesischen Bedingungen sind wie die japanischen Bedingungen auch durch deren Ministerien zu bestimmen und nicht durch uns. Aber auch hier sind wir noch in Gesprächen, auch mit dem IOC und mit POCOG, um möglicherweise hier auch den CT-Wert noch abzusenken.
Aber wenn Sie sagen, dass internationale Experten auch darüber mitentscheiden und international ja sogar ein CT-Wert von 24 als Richtmaß für Unbedenklichkeit diskutiert wird, dann müssten Sie doch da auch weiterhin Einfluss nehmen können. Was wäre denn Ihre Zielmarke? Wo möchten Sie hin?
Ja, wir haben das eben auch diskutiert. Beim IOC ist es Richard Budget, der Direktor, der medizinische und wissenschaftliche, der eben hier auch die entsprechenden Auskünfte gibt. Für uns ist es Professor Bernd Wohlfahrt, der hier in diesem Gremium mit ist. Aber wenn es eben gelingt, dass wir im 30er-Bereich runterkommen, um die 35 rum, um die 32, dann wäre das schon ein sehr, sehr guter Schritt. Im Moment ist es, wie gesagt, höher. Die 24 sind ein Ansatz, den man eben zum Teil hat. Aber in diesem Bereich, wie nochmal, müssen wir uns auch ein Stück weit an das halten, was von den Chinesen vorgegeben wird.
Warum?
weil es die Corona-Regelungen des Gesundheitsministeriums des Landes sind. Also auch in Tokio war es am Ende so, dass das Gesundheitsministerium auch entschieden hat, wie man eben mit Quarantäneauflösungen, wie man mit PCR-Ergebnissen umgeht. Und hier sind wir tatsächlich noch im Dialog. Wir haben noch 3 Wochen bis zum Start und es hat sich tatsächlich nach der Testphase schon viel getan. Und wir hoffen, dass sich auch noch was im Bereich der CT-Werte tut.
Sie haben jetzt sehr viel und sehr oft den Vergleich zwischen Peking und Tokio bemüht. Nun würde ich doch deutlich sagen, dass die japanischen Sommerspiele unter anderen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen stattgefunden haben als die anstehenden Winterspiele in China. Die Rahmenbedingungen sind ja doch deutlich andere. Beispielsweise haben die Athleten, die jetzt schon da zu Weltcup-Tests da waren, von einer permanenten Rundur-Überwachung gesprochen. Das habe ich in Japan so nicht realisieren können. Da schwingt auch die Sorge mit, dass beispielsweise angesichts dieser Überwachung Angst vor unerwünschtem Wissenstransfer erfolgt sein könnte oder erfolgen könnte oder deutlicher gesagt, dass man ausspioniert wird. Wie begegnen Sie diesen Sorgen?
Ja, Sie sprechen ein anderes Thema an. Also diese gesamte Corona-PCR-Regelung, Quarantäne und Close Contact, das ist aus unserer Sicht vergleichbar. Das, was Sie jetzt ansprechen, ist das Thema der Kontrolle, ist das Thema des Datenschutzes. Das kennen wir. Es sind ja nicht die ersten Wettkämpfe, die wir in China haben. Und dessen müssen wir uns auch bewusst sein, dass hier natürlich mit dem Datenschutz ganz anders umgegangen wird.
Das heißt, Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, das heißt, man muss es hinnehmen, wenn Sie sagen, das kennen wir?
Ja, wir müssen wissen, was dort auf uns zukommt. Und das war auch 2008 schon so bei den Sommerspielen in Peking, sodass uns bewusst sein musste, dass hier eben durchaus mehr Informationen gesammelt werden, auch über diese Datenschutzträger, als das eben sicherlich auch im Vergleich zu Japan der Fall ist.
Und das finden Sie in Ordnung, dass man das weiß und dementsprechend hinnimmt, anstatt daraus die Konsequenz zu ziehen, da in diesem Spiel eben nicht mitzuspielen?
Wie wollen Sie das verhindern, in dem Spiel nicht mitzuspielen?
Als Sportler oder Sportlerin oder als Funktionär nicht hinzufahren?
Nein, das ist ja nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wie ich mit meinen Datenträgern umgehe, wie ich mit meinem eigenen Handy, mit meinem Laptop umgehe. In die Richtung muss ich mich darauf einstellen. Also die Athleten, das ist sehr eindeutig gewesen. Die Athleten wollen bei diesen Olympischen Spielen starten. Sie haben sich auf diese Olympischen Spiele vorbereitet. Und dann muss man sich eher genau auf diese Einschränkung einstellen. Aber das ist nicht jetzt im Ergebnis dann der Grund für einen Boykott.
Sie sagen, die Athleten, Athletinnen wollen gerne nach Peking. Ich höre auch andere Stimmen. Die Rennrodlerin Nathalie Geisenberger oder auch ihr Kollege Tobias Alt beispielsweise haben gesagt, sie würden noch nicht einmal mehr zu einer Weltmeisterschaft wieder nach China fahren wollen. Fahren jetzt nun doch, aber weil sie natürlich auch sagen, diese Spiele und das Abschneiden dort sind an Fördergelder geknüpft. Könnte man diese Spiele nicht entkoppeln, um wirklich den Athletinnen und Athleten und allen Betreuenden mehr Freiheiten bei der Entscheidung zu ermöglichen?
Ich glaube nicht, dass das entscheidende Moment die Fördergelder sind. Das Entscheidende, wenn man mit den Athleten spricht, die sich auf diese Olympischen Spiele vorbereiten, mit ihren Verbänden zusammen, die wissen, dass diese Spiele in Peking, in China stattfinden. Für sie ist das am Ende eines Olympiazyklus ein Höhepunkt, auf den sie viele Jahre hingearbeitet haben. Und das ist die Motivation und weniger der Blick auf die Fördergelder. Das, glaube ich, ist nicht ein Argument für die Athleten.
Aber ein Argument, das Wolfgang Mayer beispielsweise auch angesprochen hat gestern bei uns im Programm.
Ja, das mag sein, dass er das als Direktor für den Alpinen Skiverband sieht. Aber ich sage jetzt mal, wenn es Gründe gäbe, dass die Spiele nicht stattfinden, dann würde man sicherlich auch mit den verantwortlichen Zuwendungsgeber Lösungen finden in der Förderung im Hinblick auf die nächsten Olympischen Spiele. Von daher glaube ich, ist das weniger ein Argument. Also da würde man sicherlich Lösungen finden können.
Sagte hier im Deutschlandfunk Dirk Schimmelpfennig, der Chef der Mission des deutschen Olympiateams für die Winterspiele in Peking, die am 4. Februar beginnen. Und jetzt noch ein kleiner Exkurs zurück in die Fußball-Bundesliga. Da ist die Abendpartie vorbei. Bochum konnte gewinnen gegen den VfL Wolfsburg. Hier der Bericht dazu von Armin Lehmann.
Unterm Strich war es ein verdienter Sieg für den VfL Bochum, denn die Bochumer waren die deutlich aktivere Mannschaft in einem schon sehr mäßigen Fußballspiel. Der goldene Torschütze Milos Pantovic, 65. Minute, Flanke von Holtmann von der rechten Seite. Pantovic steigt hoch am 5-Meter-Raum, nickt das Ding ins lange Eck und Bochum ging mit 1:0 in Führung. Von Wolfsburg kam keine große Antwort mehr. Viel Ballbesitz, viele Fehler im Spiel der Wölfe, aber kein kontrollierter Spielaufbau und praktisch keine echte dicke Torchance im zweiten Durchgang. Und deshalb gewinnt der VfL Bochum unterm Strich verdient mit 1:0. 0:0.
Und deswegen stehen die Bochumer jetzt auf Tabellenrang 11. Wolfsburg rangiert auf 14. Und am Nachmittag bereits hatte ja Köln in Berlin gewonnen bei Hertha BSC. Die Hertha auf Rang 13. Und die Kölner sind Sechster der Tabelle nach diesem 18. Fußball-Bundesliga-Spieltag. Weiter geht's mit dem Wintersport im Schweizer Adelboden. Nämlich lieferten sich die Skirennläufer ein sehr enges Slalom-Weltcuprennen. Linus Strasser hatte dabei mit Blick auf Olympia den für ihn wichtigen 8. Platz im Auge. Aber es kam noch besser. Martin Raspe.
Mit einem exzellenten zweiten Durchgang fuhr Strasser nach Platz 14 im ersten Lauf noch aufs Podest. Platz 3 in einem Rennen, das das Attribut Krimi wirklich verdient hatte.
Ich wusste einfach, dass im zweiten da immer noch viel drin ist. Aber nichtsdestotrotz war mein Plan, meinen Stiefel durchzuziehen. Und das ist mir sehr gut gelungen. Ein guter Lauf, ohne wirkliche Schnitzer oder Fehler.
Nach einem eher verkorksten Saisonstart gab es für ihn also nicht nur ein Top-Ergebnis, sondern obendrein auch noch die Fahrkarte zu den Olympischen Spielen. Alles war möglich in diesem Rennen. Einige der Top-Favoriten waren ausgeschieden und machten den Weg frei für einen echten Überraschungssieger. Der Österreicher Johannes Strolz, aktuell gar nicht im Kader der österreichischen Topfahrer, fuhr sein Rennen schlechthin. Den österreichischen Doppelsieg machte Manuel Feller auf Platz 2 perfekt.
Und den Slalom der Skirennläuferinnen im slowenischen Kranjska Gora gewann Petra Flower aus der Slowakei vor Wendy Holdener aus der Schweiz und der Schwedin Anna Sven Larsson. Die deutsche Lena Dürr wurde Vierte und ist eigentlich damit zufrieden.
Ich bin echt froh, dass es heute so gut geklappt hat. Ich war nicht ganz fit die letzten Tage und war zwar zum Kämpfen, aber bin trotz allem froh mit dem 4. Platz, auch wenn es wie immer ein bisschen wehtut.
Die Springer ächzen auch angesichts der intensiven und langen Saison. Direkt nach dem letzten Springen der Vierschanzentournee geht's erneut von der Schanze in Bischofshofen. Das Team Springen heute fasst Martin Thiel zusammen.
Ausgerechnet Karl Geiger, der Zweite im Gesamtweltcup, stürzt im ersten Durchgang. Als vierter Springer des deutschen Quartetts hätte er das Team von Platz 6 auf Platz 3 springen können. Seine Weite 131,5 Meter ordentlich, aber nicht gut genug. Und dann schlägt es ihm kurz vor der Sturzlinie die Ski zusammen und er fällt in den Schnee. Das gab massive Punktabzüge, die Chancen auf eine Top-Platzierung waren damit dahin. Im zweiten Durchgang kämpften Konstantin Schmid, Andreas Wellinger, Markus Eisenbichler und Karl Geiger zwar noch, aber am Ende wurde es ein unbefriedigender 6. Platz. Der Sieg ging an Österreich vor Japan und Norwegen. Für das DSV-Team heißt es jetzt abhaken, Kräfte sammeln, 3 Wochen vor den Olympischen Spielen nicht in ein Leistungstief zu fallen.
Jarl Magnus Rieber führt im Gesamtweltcup der nordischen Kombinierer, aber beim aktuellen Weltcup in Val di Fiemme fehlte der Norweger und diese Chance, die hat sich Vinzenz Geiger nicht nehmen lassen. Seine Energieleistung heute sah Thorsten vom Wege.
Nach Podestplätzen an den Vortagen war es diesmal Vincent Geiger, der in Val di Fiemme im Stil eines Champions aufs oberste Podest marschierte. Der Oberstdorfer löste sich nach 8 von 10 zu laufenden Kilometern mit einer scharfen Tempoattacke aus einer Spitzengruppe, sorgte für einen entsprechenden Vorsprung, den er sich auch in den letzten Anstiegen nicht mehr nehmen ließ.
Ich habe mich dann auf einmal wieder richtig gut gefühlt und dann war es einfach ja Vollgas und versuchen, die Gruppe zu sprengen und ja, es ist schwer perfekt aufgegangen.
So kam Geiger als Solist auf die Zielgerade und gewann vor Weltmeister Johannes Lamparter aus Österreich und Johannes Rützek, der nach Platz 5 am Vortag diesmal sogar aufs Treppchen kam und damit die interne deutsche Olympianorm erfüllte. Weltcup-Dominator Jarl Magnus Rieber aus Norwegen war verletzungsbedingt gar nicht am Start.
20 cm Neuschnee in Winterberg, das ist da im Skigebiet im Sauerland normalerweise willkommen, aber ein Problem für die Bobfahrer. Ihr Eiskanal musste in der Nacht vom Schnee befreit werden, damit diese Ergebnisse möglich waren. Uli Schäfer.
Francesco Friedrich holte sich den Sieg im Viererbob und Laura Nolte gewann den Wettbewerb im Zweierbob. Für Doppel-Olympiasieger Friedrich war es im großen Schlitten im 7. Rennen der Saison der 7. Sieg. Damit hat der Sachse den Gesamtsieg im Viererbob schon vor dem Weltcup-Finale sicher.
Das nutzt uns alles nichts, wenn wir in Olympia dann nicht vorne sind. Also wir müssen jetzt noch hoch konzentriert sein, wir müssen nächste Woche noch richtig gut auf uns aufpassen in St. Moritz, dass sich da keiner verletzt.
In Winterberg fuhr Friedrich mit seiner Olympia-Crew in beiden Läufen Bestzeit und gewann am Ende mit mehr als 0,4 Sekunden Vorsprung vor Brett Hall aus Großbritannien. Den 3. Platz belegte Hunter Church aus den USA. Johannes Lochner wurde 4. Im Zweierbob der Frauen gab es einen deutschen Doppelerfolg. Die Winterbergerin Laura Nolte gewann mit Deborah Levy vor Kim Kalicki und Leonie Fiebig.
Ja, das ist natürlich schön. Gerade auf der Heimbahn will man natürlich zeigen, dass man es hier drauf hat. Wir kennen uns hier auch gut aus und wir sind hier gut eingespielt und deswegen freuen wir uns darüber sehr.
Kelly Humphreys aus den USA wurde 3.
Und in der Eishockey-Liga gab es an diesem 41. DEL-Spieltag bisher diese Ergebnisse. Berlin unterliegt überraschend Nürnberg mit 3:4. Die Straubing Tigers bezwingen Düsseldorf 4:3 nach Verlängerung. Die Partie zwischen Mannheim und Schwenningen läuft noch. Alle anderen Partien sind wegen positiver Corona-Fälle abgesagt worden, konnten heute nicht stattfinden. Für den Abschlusstag der Eisschnelllauf-Europameisterschaften im niederländischen Heerenveen hoffte Nadine Seidenglanz, die Sportdirektorin der deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft, auf Medaillen für das deutsche Team. Holger Gerska ist der Eisschnelllauf-Reporter der ARD und er ordnet ein, ob diese Hoffnung berechtigt war.
Das war sie sicherlich. Es wäre möglich gewesen für Joel Dufter. Das ist derjenige, der hier für die besten Leistungen gesorgt hat aus deutscher Sicht. Über 500 Meter und über 1000 Meter. Über 1000 Meter war Fünfter, über 500 Meter Platz 7. Das war sicherlich die Disziplin, auf die die Sportdirektorin gesetzt hat.
Und bei den Frauen und auf den anderen Strecken, wie sah es da aus?
Ja, eine Handvoll Top-10-Platzierungen, das ist momentan der Maßstab. Das Podium, da muss schon alles funktionieren. 9., 10., 11., 12. Plätze, das läuft so zusammen. Im Mannschaftswettbewerb Platz 5 für die Frauen, da waren aber auch nur 6 Teams dabei. Zweimal Top-10 für Michelle Uhrich, 9. über die 1000 Meter im Massenstartrennen, 10. Und letztlich ein sehr unglücklicher Stefan Emele, dem sein polnischer Gegner beim Bahnwechsel sehr unglücklich die Kufe ins Schienbein geritzt hat. Da musste abbremsen, sich aufrichten. Da ist er auch noch auf Platz 9 zurückgefallen. Für ihn ging es noch um Olympia. Mal schauen, ob das trotzdem reicht.
Die Gastgeber dagegen, die räumen Titel um Titel ab. Das kann doch eigentlich nicht nur der Heimvorteil sein.
Nein, die sind natürlich dominant seit Jahren. Weltweit übrigens gar nicht mehr so sehr. In Sochi 2014 haben sie noch alle Titel bei Olympia geholt oder nahezu alle Titel. Das wird so nicht sein. In Peking, dafür sind die Japaner, dafür sind auch die Gastgeber aus China, die Koreaner auf einigen Strecken und auch einige Nordamerikaner zu stark. Aber in Europa reicht es, zumal die russischen Sprinter nicht dabei waren und die Sprinterinnen am ersten Tag sich noch in Quarantäne befanden. Letztlich gab es hier 12 olympische Disziplinen. Die Niederländer haben 10-mal Gold geholt davon. Da weiß man in etwa, wie groß die Dominanz in Europa ist.
Sie haben die Sportler aus Russland gerade angesprochen. Nach dem Auftakt waren sie ja Corona-bedingt in Quarantäne und haben den Auftakt verpasst. Erstmals bei dieser M, also heute am Start. Wie haben sie sich denn nach der Quarantäne präsentiert?
Mit Medaillen. Es geht ja vor allem für die Russen auf den Sprintdistanzen nach Olympia auch um die Medaillen. Wie gesagt, die Männer sind nicht mit ihrem Top-Team nach Heerenveen gereist. Die Frauen haben Medaillen gewonnen, Silber und Bronze über 500 Meter, Bronze nochmal über 1000 Meter. Das ist im Reich ihrer Möglichkeiten. Was aufgefallen ist, sie haben das wirklich extrem bejubelt in der leeren Tihalf-Arena, als wäre das tatsächlich ein Riesenereignis dabei. Hat eine wie die Russin Golikova ja schon WM-Gold gewonnen. Da ist so eine Medaille über 500 Meter bei Europameisterschaften ja eigentlich doch eher ein kleiner Preis.
Mhm. Claudia Pechstein, über die müssen wir auch noch kurz sprechen. Sie hat sich ja als erste deutsche Wintersportlerin zum 8. Mal für Olympische Spiele qualifiziert. Nur für 2010 in Vancouver war sie wegen auffälliger Blutwerte gesperrt. Wäre sie ihrer Meinung nach in China eine würdige Fahnenträgerin? Sie hat sich ja selbst dafür ins Spiel gebracht.
Ja, das ist sicherlich eine Frage, die diskutiert wird, wenn sie auf die Vorschlagsliste gerät. Da wird ja wieder innerhalb der Sportler gefragt, aber auch die Öffentlichkeit 50-50, dann das Stimmenresultat. Also wenn man die sportliche Lebensleistung berücksichtigt und die Tatsache, dass sie es geschafft hat, mit knapp 50 Jahren sich nochmal für Olympia zu qualifizieren, dann ist das natürlich ein klares Ja. Wenn man aber auch ein bisschen in das Team hineinschaut über die Jahre und auch Weggefährten befragt, dann ist sie nicht die beliebteste, um es mal so zu sagen. Die meisten ihrer Rivalinnen über die 30 Jahre sind sehr, sehr in inniger Feindschaft mit ihr verbunden gewesen. Über Franziska Schenk, Gunda Niemann-Stirnemann, bis zuletzt natürlich Stefanie Beckert und dazwischen Anni Friesinger. Das waren immer sportliche Rivalinnen. Und Claudia Pechstein hat immer dieses interne Feindbild gebraucht, um sich zu motivieren. Und ich weiß nicht, ob so jemand dann tatsächlich die geeignete ist, um eine Fahne in der Olympiastadion zu tragen.
So die Einschätzung von ARD-Reporter Holger Gerska. Mit ihm habe ich vorhin schon über die Eisschnelllauf-Europameisterschaften im niederländischen Heerenveen gesprochen. In weniger als einem Monat beginnen sie ja nun in Peking. Die Olympischen Winterspiele 2022 in der Volksrepublik China ist Sport seit mehr als 70 Jahren eine Plattform für Patriotismus und Nationalismus. Fast immer mussten sich prominente Sportler und Sportlerinnen dem Kollektiv unterordnen. Ronny Blaschke hat für den zweiten Teil unserer Olympiaserie einen historischen Rückblick mit Hilfe des Sports erstellt.
Nach dem chinesischen Bürgerkrieg gründen die Kommunisten 1949 die Volksrepublik. Die unterlegenen Nationalisten fliehen auf die Insel Taiwan. Zunächst gilt Taiwan als internationale Repräsentanz des wahren Chinas, auch bei den Vereinten Nationen. Aus Protest zieht die Volksrepublik ihre Sportler von den Olympischen Spielen 1956 zurück und tritt 2 Jahre später aus dem IOC aus. Die Volksrepublik konzentriert sich auf nationale Wettbewerbe. 1956 bricht der Gewichtheber Chen Jingkai den Weltrekord seines amerikanischen Konkurrenten Charles Vinci. Ein Jahr später stellt die Hochspringerin Zheng Wengrong ebenfalls seinen Weltrekord auf. In der Geschichtsschreibung gelten ihre Titel als wichtige Errungenschaften der sozialistischen Modernisierung. Alle, 1966 tritt Diktator Mao die Kulturrevolution los, einen radikalen Umbruch mit Millionen Todesopfern. Der heimische Elitesport wird als bürgerliche Ideologie und kapitalistische Praxis dämonisiert. Rotgardisten attackieren prominente Sportler, Trainer, Funktionäre. Sie zerstören Trophäen und Medaillen. Mehrere Tischtennisspieler, die in den 50er und 60er Jahren als Helden verehrt wurden, begehen Suizid.
The first American president to set foot on Chinese soil.
Anfang der 70er Jahre bestehen zwischen den USA und der Volksrepublik noch keine diplomatischen Beziehungen. 1971 findet die Tischtennis-WM im japanischen Nagoya statt. Versehentlich steigt der US-Spieler Glenn Cohen in einen Bus mit chinesischen Spielern. Sie kommen ins Gespräch und vereinbaren Freundschaftsspiele. Einige Monate später besucht US-Außenminister Henry Kissinger erstmals die Volksrepublik. 1972 folgt ihm Präsident Richard Nixon, die Geburt der Ping-Pong-Diplomatie.
The United Nations General Assembly voted last night to admit communist China and expel nationalist China. The moment was a turning.
Nach 2 Jahrzehnten Isolation tritt die Volksrepublik 1979 dem IOC bei. Auf Druck Pekings wird Taiwan ins Abseits gedrängt. Der Inselstaat darf als Chinese Taipei weiter an Olympia teilnehmen. Möglich wird das durch die Doppeldeutigkeit des Namens. Die Volksrepublik betrachtet Taipei als Staat Chinas. Dagegen schreibt Taiwan dem Adjektiv Chinese keine staatliche, sondern eine kulturelle Bedeutung zu. Bei Olympia tritt das demokratische Taiwan mit einer neutralen Flagge und Hymne an.
The British Prime Minister Margaret Thatcher exchanged the final documents in December with the Chinese Prime Minister Zhao Ziyang.
1984 verabreden London und Peking die Rückgabe der britischen Kronkolonie Hongkong an China für 1997. 6 Monate später treffen in Peking die Fußballnationalteams der Volksrepublik und von Hongkong aufeinander. Mit einem Sieg können die Chinesen die Qualifikation für die WM 1986 fast sicherstellen. Es wäre ihre erste, doch sie verlieren gegen den Außenseiter und scheitern. Hunderte chinesische Fans ziehen durch das Botschaftsviertel und randalieren.
I have to thank my team. Max, agent, make me rich. Thanks a lot.
Ah. 2011 gewinnt die Chinesin Li Na als erste asiatische Tennisspielerin ein Grand-Slam-Turnier, die French Open. In ihrer Rede bedankt sich Li bei Sponsoren, Betreuern und Fans, doch ihre Heimat erwähnt sie nicht. Später sagt sie gegenüber Journalisten, dass sie nicht für ihr Land gewonnen habe, sondern für sich selbst. Viele Chinesen bezeichnen Li als unpatriotisch und undankbar. Noch heute spielt sie in der Geschichtsschreibung eine untergeordnete Rolle.
Two world leaders, one common theme. Chinese President Xi Jinping continued his state visit to the UK with a trip to Manchester. Football very much on the agenda.
2015 reist Staatspräsident Xi Jinping nach Großbritannien. Auf einem Stadionfoto in Manchester lächelt er neben dem britischen Premierminister David Cameron und dem Fußballer Sergio Aguero. Fortan investieren chinesische Unternehmen im heimischen und internationalen Fußball. Handelsnetzwerke entstehen. So sind chinesische Firmen auch an den Stadionbauten für die WM in Katar in diesem Jahr beteiligt. Die Volksrepublik möchte die WM 2030 austragen, doch ihr Fußball verharrt im Mittelmaß.
Jahrzehntelang galt in China pro Familie nur ein Kind, damit die Bevölkerung nicht so schnell wächst. Vor 6 Jahren dann.
Für die Begrenzung des Bevölkerungswachstums dürfen chinesische Familien zwischen 1979 und 2015 nur ein Kind bekommen. Viele Eltern wollen nicht riskieren, dass sich ihr Nachwuchs in robusten Teamsportarten verletzt. Als Weg zu Wohlstand wird Bildung betrachtet. Jahrelang geht es für Jugendliche darum, an die besten Universitäten zu kommen. Unter diesem Wettbewerbsgedanken leidet wohl auch die Teamfähigkeit im Sport. Die meisten Olympiamedaillen gewinnen chinesische Athleten in Einzeldisziplinen. 2018 besucht Xi Jinping in Dakar das neue Nationalstadion für Ringen, einen beliebten Sport im Senegal. Die Volksrepublik hat in mehr als 100 Ländern über 2000 Infrastrukturprojekte gefördert, Regierungsgebäude, Bahnhöfe, Krankenhäuser und auch mehr als 100 Stadien, zwei Drittel davon in Afrika. Mit dieser Stadiondiplomatie möchte sich Peking vor Ort Rohstoffe und politische Loyalität sichern. Doch häufig werden die Bauten gar nicht gebraucht und lokale Arbeitskräfte bleiben außen vor. Seit Jahren werden die Freiheitsrechte in Hongkong zurückgedrängt. Mehrfach hatten Fans dort bei Fußballspielen die chinesische Hymne ausgebuht. Nach Einführung eines neuen Gesetzes könnte ein solcher Protest nun mit Gefängnis bestraft werden. Im Februar 2021 wird in Hongkong gegen 47 Aktivisten der Demokratiebewegung Anklage erhoben. In den Wochen danach stehen Fußballfans bei Spielen in der 47. Minute auf und applaudieren. Die Kommunistische Partei möchte mit Sport die Disziplin der Nation vermitteln. Einige Sportler erhalten Sperren, weil sie ihre Tätowierung nicht abgedeckt oder sich während der Nationalhymne ins Gesicht gefasst haben. 2018 versammelte der chinesische Fußballverband 50 jungen Profis in einem Militärcamp. 2020 fordert das Bildungsministerium von Schulen die Einstellung pensionierter Sportler, um, Zitat, die Männlichkeit der Schüler zu kultivieren. Die Winterspiele sollen dem chinesischen Nationalismus nun die nächste große Bühne bereiten.
Ronny Blaschke war das über die historische Bedeutung des Sports als Plattform für Nationalismus in China. Diesen Teil unserer Olympiaserie und auch die anderen Folgen finden Sie natürlich in unserer kostenlosen Audiothek oder auch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. In der kommenden Woche beginnt die Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Die deutsche Auswahl trifft in der Vorrunde in Bratislava zunächst auf Belarus, Österreich und Polen. Vor dieser EM erinnert DHB-Präsident Andreas Michelmann im Deutschlandfunk-Sportgespräch daran, eine nicht zu hohe Erwartungshaltung an die deutsche Auswahl zu haben.
Das wissen wir nicht. Das ist uns auch in dem Fall nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Mannschaft nach dem Umbruch, die Alfred Gislason da vollzogen hat, sich aufeinander einstellt, sich einspielt. Sicherlich muss die Erwartung sein, die Vorrunde zu überstehen, bei allem Respekt vor den Gegnern. Und dann mal sehen, wie weit wir in der Hauptrunde kommen. Aber ansonsten sind wir weit davon entfernt, diese Mannschaft mit irgendwelchen Zielvorgaben zu überlasten oder zusätzlich unter Druck zu setzen. Die sollen diese EM nutzen und dann auch die kommende WM, um sich einzuspielen, weil das der erste Gradmesser ist dann tatsächlich die Heimeuropameisterschaft 2024.
Andreas Michelmann, der Präsident des Deutschen Handballbundes, ist am Abend ausführlich im Sportgespräch zu hören, ab 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk oder wann immer Sie möchten in unserer Audiothek. Und damit geht diese Sport am Sonntag-Sendung zu Ende. Astrid Ravohl sagt Dankeschön fürs Zuhören. Im Namen des gesamten Teams Ihnen noch einen schönen Abend.